¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Die cuenta regresiva läuft. Countdown dürfen wir ja nicht mehr sagen, ist ja ein Anglizismus. Und was hat so einer in einem Magazin über Lateinamerika zu suchen? Wir schreiben das 91. Onda Info, dazu Bienvenidas und noch fehlen 9 bis zur 100.
Heute bieten wir ausschließlich neue Nachrichtensprecher auf. Eine schöne Premiere.
Wir fragen uns, was die panamesische Ex-Präsidentin dazu bewogen haben kann, kurz vor Amtsende 4 exilkubanische Terroristen zu begnadigen.
Wir schauen auf die Atlantikküste Nicaraguas, wo Busreisen ewig dauern.
Nach Argentinien, wo ein Prozess gegen mutmaßliche Verantwortliche eines Bombenattentats mit Freisprüchen endete.
Und wir unterhielten uns mit Uli Dillmann, der für uns in der Dominikanischen Republik den Stromausfällen trotzt.
Musikalisch wird dieses Info von dem panamesischen Baden Ruben Blades und der argentinischen Combo Narco Tango begleitet.
Und wir beginnen, wie immer, mit Nachrichten.
Das Verfassungsgericht Guatemalas verbietet den Verkauf von generischen Medikamenten. Generika sind Kopien von bereits auf dem Markt befindlichen Arzneimitteln unter anderem Namen. Sie sind besonders wichtig bei der Bekämpfung von AIDS und Malaria. Die Originalmedikamente sind oft wesentlich teurer aufgrund der Forschungs- und Entwicklungskosten, aber auch wegen der hohen Marketingausgaben und Gewinnmargen. Das Urteil stieß auf Kritik von Seiten der Menschenrechtsvertreter im Land. Damit wurde die gesundheitliche Situation der armen Bevölkerungsschicht weiter verschlimmert. Die Richter waren der Meinung, dass das Dekret 9/2003 verfassungswidrig sei. Das Dekret hatte das Gesetz über geistiges Eigentum zugunsten des Verkaufs verbilligter Medikamente geändert. Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass die Unternehmen der Pharmaindustrie das Recht hätten, für die Kosten ihrer aufwendigen Forschung auch entschädigt zu werden. Darüber hinaus sei zu verhindern, dass Dritte ohne Erlaubnis die Forschungsergebnisse nutzten. Mario Polanco von der Gruppe für gegenseitige Unterstützung, GAM, meinte, das Urteil erhöhe das Risiko von Krankheiten in der Bevölkerung, da der Erwerb von Medikamenten zu niedrigen Preisen erschwert werde. Das Urteil diene nur der Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen und sei Zeugnis für ein richterliches Denken, dem es an Unabhängigkeit und eigener Entscheidungskraft mangele. Besorgt zeigte sich auch ein Vertreter des Zentrums für die gerichtliche Durchsetzung von Menschenrechten, CADH. Vielen armen Menschen sei es nun nicht möglich, die bis zu 80% billigeren Medikamente zu kaufen. Dies könnte zu tödlichen Folgen führen.
Uruguay. Referendum über Wasser. Zurzeit findet im ganzen Land eine Debatte über eine Volksabstimmung statt, die parallel zur Präsidentenwahl am 31. Oktober in Uruguay angesetzt ist. Gegenstand dieses Referendums ist es, ob eine Klausel in die Verfassung aufgenommen wird, die das Wasser zum Staatseigentum erklärt und jegliche Privatisierung bei der Nutzung verbietet. Die Volksabstimmung geht auf die Nationale Kommission zum Schutz des Wassers und des Lebens, CONADAF, zurück, zu der mehr als 30 Nichtregierungsorganisationen gehören. Erhält die Initiative mehr als 50% der Stimmen, soll der im Jahr 2001 von der Regierung unter Präsident Batalle begonnene Privatisierungsprozess rückgängig gemacht werden. Spanische Unternehmen sind bereits in Maldonado tätig, doch wird beklagt, dass sie bei unzureichendem Service 10-mal mehr kosten als die Wasserversorgung im Rest des Landes. Die Konzession, die den spanischen Unternehmen von der Regierung eingeräumt wurde, hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Für den Fall der Umsetzung schließt die Verfassungsreform Entschädigungen für entgangene Einnahmen explizit aus.
Mexiko. Zapatistensprecher Markus meldet sich zu Wort. Mit einem gelesenen Video hat sich der Sprecher der zapatistischen Befreiungsbewegung EZLN, Subkommandante Markus, in den letzten Wochen zu Wort gemeldet. Neben Schilderungen längst bekannter Korruptionsskandale in den drei großen mexikanischen Parteien erörterte Markus vor allem die Entwicklung der Autonomiestruktur in den zapatistischen Gemeinden im Chiapas. In den seit August letzten Jahres bestehenden autonomen Strukturen laufe noch nicht alles wie gewünscht. Der Zwang, im Geheimen operieren zu müssen, behindere das Entstehen demokratischer Strukturen, so wie sie sein sollten. Während der Prozentsatz der Frauenbeteiligung an den geheimen revolutionären indigenen Komitees zwischen 33% und 40% liegt, sind in den autonomen Räten und den Juntas der guten Regierung durchschnittlich weniger als 1%, schreibt der SUB. Kritisch äußerte sich der renommierte Analytiker Guillermo Almeida gegenüber Markus' jüngstem Lagebericht. Am 5. September warf er der EZLN in der Tageszeitung La Jornada vor, sich zunehmend in friedlicher Koexistenz mit den Institutionen des mexikanischen Staates und der Landesregierung des Bundesstaates Chiapas zu arrangieren. Die indigene Bewegung habe sich zu einem Wurmfortsatz domestizieren lassen, der zwischen der Bevölkerung und den lokalen Hierarchien vermittle, anstatt wie früher den Konflikt zwischen kollektivem und kapitalistischem Eigentum zu problematisieren.
Brasilien. Konflikt um Landbesetzung. In einer Mitteilung, die unter anderem von der Kommission des Landpastorals der katholischen Kirche, der Landlosenbewegung MST und der Gewerkschaft COT sowie zwei Stadträten aus der Region Minas Gerais unterschrieben ist, wird auf die Gefahr eines bewaffneten Konflikts in der Ortschaft Araruba hingewiesen. 300 Familien, die Nachfahren des Quilombo Brejo do Criolos sind, besetzten am 29. August das Landgut São Miguel in Araruba. Des Nachts wurden die Landbesetzer durch Schüsse örtlicher Milizen bedroht. Es seien auch schon Morddrohungen ausgesprochen worden. Die zum Schutz abgestellte Militärpolizei hätte sich vor Ort gemeinsam mit den bewaffneten Milizen stationiert. Angesichts des bevorstehenden Konflikts wurden die zuständigen Behörden aufgefordert, so schnell wie möglich einzugreifen, damit es nicht zu einem Massaker komme. Das gleiche Landgut war bereits am 30. März dieses Jahres besetzt worden. Auf Anordnung der bei Landkonflikten zuständigen Gerichtsbehörde wurde das Gelände wieder geräumt. Damals war zugesagt worden, dass innerhalb von 30 Tagen ein Lösungsvorschlag unterbreitet würde. Doch bis heute hat die Nationalbehörde für Siedlung und Agrarreform INCRA es nicht vollbracht, die zugesagte Enteignung des Landguts in die Wege zu leiten. Nach brasilianischem Recht können die Nachfahren von Quilombos, so hießen die Siedlungen in Florener Sklaven, die Besitztitel der von ihren Vorfahren bewirtschafteten Ländereien einfordern.
Guatemala. Tote bei Räumung besetzter Hacienda. Spezialeinheiten der Zivilen Nationalpolizei, PNC, Policía Nacional Civil, räumten am 31. August die Hacienda Nueva Linda in der Gemeinde Chamberico, die zu der Stadt Retaluleu gehört. Sie vertrieben die Campesinos, die das Landgut bis dahin besetzt hielten. Während der Auseinandersetzung starben 6 Bauern und 3 Polizisten. Dutzende von Menschen wurden verletzt, viele verhaftet, über 40 Menschen sind seit der Räumungsaktion verschwunden. Das Landgut wurde im September 2003 von mehr als 1500 Bauern aus umliegenden Gemeinden besetzt. Sie wollten Druck ausüben, damit der Fall des Bauern Hector René Reyes aufgeklärt wird, der bereits seit letztem Jahr vermisst wird. Die Campesinos machen Banditen für die Entführung von Reyes verantwortlich. Diese seien vom Besitzer der Hacienda, einem spanischen Bürger, beauftragt worden, die Tat auszuüben. Abgeordnete wie Jorge Flores von der Allianz für eine neue Nation, ANN, fordern nun die Bildung einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Dabei soll auch den Zeugenaussagen nachgegangen werden, wonach die getöteten Bauern in einer Klärgrube der Hacienda liegen sollen. Außerdem fordern Mitglieder der Nationalen Indigena und Campesino-Koordination, CONIC, den Ombudsmann der staatlichen Menschenrechtskommission, Sergio Morales, auf, einen Prozess gegen den Innenminister Carlos Filman anzustrengen, der eine Mitschuld an der Eskalation trage.
Der Kampf gegen den Terrorismus trägt in Lateinamerika neue Blüten. Dafür sorgte Mireya Moscoso, die bis vor kurzem Präsidentin von Panama war. Wohl überzeugt, dass es auch gute Terroristen gibt, hat sie als letzte Regierungsmaßnahme gleich 4 dieser Sorte begnadigt. Die Kubaner Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampol und Pedro Ramón Rodríguez. Sie wurden beschuldigt, im November 2000 während des 10. iberoamerikanischen Gipfels ein Attentat auf Fidel Castro vorbereitet zu haben. In erster Instanz waren sie dafür für schuldig befunden worden. Sofort nach deren nun erfolgten Begnadigung fuhr Kuba die diplomatischen Beziehungen bis auf die niedrigste Stufe zurück und zog seinen Botschafter aus Panama ab. Auch die konservative Präsidentin Panamas ließ ihren Botschafter abreisen. Im Land am Kanal hat die Begnadigung massive Proteste hervorgerufen. Darüber äußert sich Miguel Antonio Bernal, politischer Analyst und Professor der Universität von Ciudad de Panamá.
Bueno, en Panamá ha causado reacciones de todo tipo, hasta protestas callejeras.
Es gab in Panama massive Reaktionen gegen diese Entscheidung, darunter Straßenproteste von Studentenorganisationen und Gewerkschaften. Der Beschluss entspricht nicht den Auffassungen der Panamesen über die Grundlagen unserer Außenpolitik und über unseren Ruf im Ausland, die mit dieser Entscheidung untergraben werden. Diese Entscheidung, die eine Regierung getroffen hat, bevor sie 5 Tage später die Macht übergeben muss, wird vom Volk abgelehnt. So eine Regierung gibt in Lateinamerika ein falsches Bild von uns wieder, als wäre Panama außerhalb der grundsätzlichen Prinzipien des internationalen Rechtes. Es sieht so aus, als beschützten wir Menschen, die beschuldigt werden, terroristische Verbrechen begangen zu haben, wodurch Panama verpflichtet ist, diese Grundsätze und Prinzipien im Rahmen der internationalen Verträge einzuhalten.
Diese Entscheidung belastet nicht nur die Beziehungen zwischen Kuba und Panama und hinterlässt der neuen panamesischen Regierung eine schwere Hypothek. Sie belastet zur gleichen Zeit die Beziehungen zu Venezuela, das die Auslieferung eines der Beschuldigten, Posada Carriles, beantragt hatte. Dieses Mitglied der rechtsradikalen Organisation Kubanisch-US-Amerikanische Stiftung mit Sitz in Miami wurde in Venezuela für schuldig befunden, 1976 ein Flugzeug von Cubana de Aviación mit 73 Passagieren in die Luft gesprengt zu haben. 1985 ist Posada Carriles aus der Haftanstalt ausgebrochen und aus Venezuela geflüchtet. Die Begnadigung von Beschuldigten eines Massenmords vorbereitet zu haben, gibt Panama als vermeintlicher Rechtsstaat der Lächerlichkeit preis. Außerdem verletzt dieser Akt die Prinzipien des rechtsstaatlichen Prozesses.
Nach Meinung von panamesischen Experten in Völker- und Verfassungsrecht stellt die Begnadigung eine Verletzung des rechtsstaatlichen Prozesses dar. Nach dem Schuldspruch über die Angeklagten war der Prozess noch nicht zu Ende, denn danach sind sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Die Staatsanwaltschaft, weil sie die Strafe als zu niedrig betrachtete, und die Verteidiger, weil sie den Freispruch ihrer Mandanten erreichen wollten. Das Schlimmste aber ist, dass die Bolivarianische Republik Venezuela die Auslieferung von Posada Carriles beantragt hatte. Auch El Salvador hatte einen Auslieferungsantrag gestellt, der aber abgelehnt wurde. Dem Antrag von Venezuela aber wurde stattgegeben.
Mireya Moscoso hätte also Posada Carriles der venezolanischen Justiz übergeben müssen. Stattdessen antwortete sie, wenn die Beschuldigten nach Kuba oder Venezuela ausgeliefert würden, könnten sie zum Tode verurteilt werden. In Venezuela gibt es keine Todesstrafe. Widersprach der venezolanische Botschafter in Panama, kündigte die Unterbrechung der Beziehungen zwischen Venezuela und Panama an und verließ das Land. Es stellt sich also die Frage, cui bono, wem nützt das? Viele Analysten sehen dahinter die lange Hand der US-amerikanischen Regierung, welche die Stimmen der Exilkubaner für die in Kürze stattfindenden Wahlen in den USA braucht.
Más allá de la suspicacia y guiándonos por los hechos concretos, es un hecho público y notorio que la hermana de la presidenta.
Ohne misstrauisch zu werden, es ist bekannt, dass die Schwester der Präsidentin, die als Primera Dama fungierte, vor geraumer Zeit bei einem Bankett in Miami bei der kubanisch-US-amerikanischen Stiftung öffentlich erklärte, dass sie auf ihre Schwester Einfluss nehmen würde, um die Begnadigung zu erreichen. In Panama kursierten Nachrichten in den Medien, dass aus dem Umfeld der Regierung von Präsident Bush an die Präsidentin so eine Bitte herangetragen wurde. Danach gab es einige Kommentare und Analysen über die Einmischung der Regierung der USA. Seit einiger Zeit kursiert in Panama das Gerücht, dass Frau Moscoso einem Kompromiss zugestimmt habe, der scheinbar erfüllt wurde, als Privatjets ankamen. Diese brachten 3 der Verhafteten zu einem Airport in der Nähe von Miami, wo sie offen empfangen wurden. Man weiß auch, dass Posada Carriles mit einem Flugzeug nach El Salvador gebracht wurde, wo er als wohnhaft gemeldet war.
Der venezolanische Vizepräsident José Vicente Rangel bezeichnete die Begnadigung als bedauernswert und beschuldigte Washington, nachsichtig mit dem Terrorismus umzugehen. Ein Land, das Terroristen befreit, ist ein Land, das den Terrorismus unterstützt, heißt der bekannte Spruch. In Panama tritt die von Präsidentin Martín Torrijos geführten Regierung der Partido de la Revolución Democrática unter schwierigen Vorzeichen an. Torrijos hat erste Schritte unternommen, um die diplomatischen Beziehungen zwischen seinem Land, Kuba und Venezuela wiederherzustellen. Das wird ein langer und schwieriger Prozess werden. Vorerst wurden aber Keile zwischen zwei Washington nicht gerade befreundeten lateinamerikanischen Ländern und dem strategisch günstig gelegenen Land am Kanal eingetrieben.
Nicaraguas Atlantikküste war von Managua aus nie leicht zu erreichen. Die knapp über 500 Kilometer Busfahrt von Managua nach Puerto Cabezas zum Beispiel, dem nördlichsten Hafen des Landes, dauert mindestens zwei volle und anstrengende Tage. Manchmal auch vier, wenn eine gewagte Flussdurchquerung an einer der unterspülten Brücken schiefgeht oder eine Achse in einem Schlagloch bricht. Von Managua gibt es Flugverbindungen nach Puerto Cabezas oder in die Provinzhauptstadt Waspam, aber die taugen nicht für den Warentransport und sind für die meisten Menschen unerschwinglich. Schon seit längerem regt sich Protest gegen die Vernachlässigung der RAN, der nordatlantischen autonomen Region, durch die Zentralregierung. Es geht dabei nicht nur um Verkehrswege. Auch die Hafenanlagen in Puerto Cabezas verfallen. Jetzt wurden der Flughafen, das Rathaus und die Hafenanlagen von Puerto Cabezas von Demonstranten besetzt. Mit ausdrücklicher Zustimmung der Regionalregierung der RAN.
Wir klagen hiermit die Zentralregierung öffentlich an, ihren Verpflichtungen gegenüber der autonomen Region RAN nicht nachgekommen zu sein. Die Straße von Puerto Cabezas nach Rio Branco und weiter nach Managua ist so schlecht, dass Busse und Lastwagen bis zu drei Tagen benötigen. Und ein weiterer Punkt ist die Energieversorgung und die Situation im Bergbaudreieck.
Das Bergbaudreieck liegt eine Tagesreise, gerade einmal 120 Kilometer von Puerto Cabezas im Landesinneren. Auch der für die Region wichtige Rohstoffabsatz wird durch den katastrophalen Zustand der Buckelpiste zum Hafen extrem behindert. Nun hat der Bürgermeister von Puerto Cabezas, Guillermo Espinosa, den Ausnahmezustand ausgerufen. Nicht etwa, um mit Polizeigewalt die Besetzungen zu beenden. Mit der Aussetzung aller Flüge und der Schließung des Hafens soll Managua unter Druck gesetzt werden, mit expliziter Zustimmung der Regionalregierung. Auch vor der Finanzbehörde gab es Proteste, verbunden mit der Aufforderung, fortan keine Steuern mehr an Managua zu zahlen. Die Botschaft an Managua ist deutlich.
Wir sind immer noch ohne Verbindung zur Pazifikküste, so wie wir es immer gewesen sind. Deswegen fordern wir von den Abgeordneten der Nationalversammlung, dass sie endlich Haushaltsmittel bereitstellen, damit endlich eine vernünftige Straßenverbindung hergestellt wird. Denn vor den Wahlen wird immer nur versprochen, dass sie eine geteerte Straße bauen werden, aber sie machen einfach nichts.
Traditionell sind die Beziehungen zwischen der Pazifikregion mit der Landeshauptstadt Managua zur entlegenen Atlantikküste Nicaraguas schwierig. Die Differenzen gehen noch in koloniale Tage zurück. Während im Westteil die spanischen Städte León und Granada dominierten, wurde die Karibikküste britisch beeinflusst. Und so haben sich die afrokaribisch-indigenen Miskita am Atlantik Wörter aus der englischen Sprache entliehen, nicht aus der spanischen. Ebenso traditionell wie die Miskita sich nur widerwillig als Teil Nicaraguas betrachten, ist für Managua der Atlantik Dschungel. Der Atlantik wirft der Zentralregierung vor, nur Steuern zu kassieren, aber in nichts zu investieren. Das gilt auch für soziale Programme wie das Bildungs- und Gesundheitswesen. Die Regierung Nicaraguas hat zwar inzwischen das Infrastrukturministerium angewiesen, sich um die Forderungen der RAN zu kümmern. Mit Versprechungen wollen sich die Menschen am Atlantik jedoch nicht mehr abspeisen lassen. Die Proteste sollen so lange andauern, bis tatsächlich mit der Arbeit begonnen wird. Sollte das nicht geschehen, könnten Unabhängigkeitsbestrebungen an der Atlantikküste schnell neue Nahrung erhalten.
Die Dominikanische Republik scheint auch nicht mehr das zu sein, was sie einmal war. Jahrzehntelang galt das Land als karibischer Tiger. In den letzten 2 Jahrzehnten verbuchte es die höchsten Wachstumsraten Lateinamerikas. Spätestens seit vor 2 Jahren ein Bankencrash das Land heimholte und viele Kleinsparerinnen ihr Geld verloren, treten Probleme wie Klientelismus, Inflation, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung wieder auf die politische Tagesordnung. Damit diese Konflikte gelöst werden, hat die Mehrheit der Bevölkerung im Mai diesen Jahres Leonel Fernandes zum Präsidenten gewählt. Seit gut 2 Wochen ist er nun im Amt. Fernandes ist kein unbekanntes Gesicht. Bis zum Jahr 2000 regierte er die Dominikanische Republik schon einmal. Was aber hat das Land heute in Zeiten der Wirtschaftskrise von ihm zu erwarten? Ist der neue Präsident ein Hoffnungsschimmer am Firmament der Karibik oder nur alter Wein in neuen Schläuchen? Wir haben mit unserem Korrespondenten Hans-Ulrich Dillmann, der in Santo Domingo lebt und arbeitet, über die gegenwärtige Lage, den neuen Machthaber und die Perspektiven für die Zukunft gesprochen.
Die ersten 100 Tage des neuen Präsidenten sind zwar noch nicht gezählt. Leonel Fernandes ist erst einige Wochen im Amt, aber vielleicht kann man ja schon eine Tendenz in seiner Politik erkennen. Also mal allgemein gefragt, haben wir es hier mit einem wirtschaftsliberalen Machthaber zu tun oder eher mit einem Vertreter der Interessen der armen Bevölkerung in der Dominikanischen Republik?
Sicherlich hat man es mit Leonel Fernandes nicht mit einem Vertreter der Interessen der armen Bevölkerung zu tun. Zwar kommt die Partei der Liberation, früher aus dem linken Spektrum, inzwischen hat die Partei jedoch eher durch neoliberale Programme von sich reden gemacht. Leonel Fernandes hat ja schon einmal die Dominikanische Republik regiert von 1996 bis ins Jahr 2000. Auch dort hat er durch Privatisierung sämtlicher Staatsunternehmen von sich reden gemacht und er hat damit auch Erfolg gehabt.
Also man kann also schon von einer Kontinuität in seiner Politik jetzt ausgehen oder ist er eher so ein Typ, der sein Fähnchen nach dem Wind dreht?
Das werfen ihm manche vor. Vielleicht sollte man etwas zu seiner Person sagen. Leonel Fernandes ist ein früherer Marxist gewesen, der aus der Studentenbewegung der 70er Jahre gekommen ist, sich dem Professor und Linksintellektuellen Juan Bosch angeschlossen hat, der Gründer der Sozialdemokratischen Revolutionspartei, PRB. Über die Jahre hinweg hat sich allerdings Leonel, wie ihn hier viele nennen, den Löwen, wird er auch oft berufen, zu einem eher neoliberalen Mann entwickelt.
Das offensichtlichste Problem in der Dominikanischen Republik und für die Bevölkerung scheint ja die anhaltende Wirtschaftskrise zu sein, beziehungsweise die Inflation und der teilweise bis zu 20 Stunden am Tag andauernde Stromausfall. Worin bestehen denn eigentlich die Ursachen dieser Probleme?
Die Ursachen liegen in einer vollkommen verfehlten Wirtschaftspolitik des Präsidenten oder des abgewählten Präsidenten Hipólito Mejía von der Sozialdemokratischen Befreiungspartei. Die Staatsangestellten sind von knapp 200.000 auf, als er nun das Amt übergeben hat, auf über 300.000 angestiegen. Korruption, Bereicherin, Klientelismus, das hat die Politik von Hipólito Mejía bestimmt und dementsprechend sind die Staatsausgaben gestiegen. Dazu ist gekommen, dass vor 1,5 Jahren eine der großen Banken des Landes, Baninter, pleite gegangen ist. Das ist keine gewöhnliche Bankenpleite gewesen, sondern die Bank ist regelrecht in den letzten 12 Jahren ausgeräubert worden von seinen Besitzern.
Die Frage ist ja jetzt, wie die Chancen stehen, dass die Dominikanische Republik, gesetzt dem Fall, der neue Präsident Leonel Fernandes schafft es, die Korruption zu bekämpfen, an das wirtschaftliche Erfolgsmodell der 90er Jahre anknüpfen kann.
Leonel ist im Moment dabei, hat ein sehr rigoroses Sparprogramm beschlossen. In fast allen Ministerien werden reihenweise Leute entlassen, sogenannte Botellas werden sie hier genannt. Nicht zu verwechseln mit Flaschen, weil sie nichts können, sondern vor allen Dingen, weil sie leer rumstehen und nichts tun und Parteimitglieder der PRD gewesen sind. Und weil er nicht genug Leute einstellt, hat er schon die ersten Schwierigkeiten, seine eigene Partei und die mit ihnen Alliierten Parteien protestieren, dass nicht genug ihrer Mitglieder nun als Geschenk für das Wahlvotum eingestellt werden. Er hat gesagt, er wird keine Klientelpolitik machen. Das bleibt abzuwarten.
Absolut unschuldig, Carlos Alberto Tejeldín. Absolut unschuldig, Juan José Rivelli.
Fast pünktlich zum 10-jährigen Jahrestag des Attentats gegen das jüdische Sozial- und Kulturzentrum AMIA kam das Eingeständnis. Argentinien, seit über 20 Jahren Demokratie, ist der juristischen Aufklärung eines terroristischen und antisemitischen Anschlags nicht fähig. Das Kulturzentrum AMIA wurde am 18. Juli 1994 mit 300 Kilogramm Sprengstoff in die Luft gejagt. Vergangene Woche wurden die Angeklagten Tejeldín und Rivelli freigesprochen. Wer für den Tod von 85 Personen und die mehr als 200 Verletzten die Verantwortung trägt, bleibt weiterhin ungeklärt. Die Vertreterin der Opfer des Anschlags, Laura Rinsberg.
Heute ist ein schmerzvoller Tag. Heute ist für uns die Gerechtigkeit gestorben.
Eine wirkliche Aufklärung des Falles war nie zu erwarten. Denn der damalige Präsident Carlos Menem und die argentinischen Ermittler gaben sich bereits Mitte der 90er Jahre alle Mühe, eine Aufklärung zu verhindern. Bei den Aufräumarbeiten wurden wichtige Beweismittel zerstört, Dokumente verschwanden aus den Archiven und sind bis heute noch nicht wieder aufgetaucht. Der Prozess gegen 20 Verdächtige begann erst 6 Jahre nach den Geschehnissen. Geleitet wurde er die meiste Zeit von dem korrupten Richter Juan José Galeano, der erst Ende letzten Jahres abgelöst wurde.
Es ist wirklich infam. Das, was der Staat gemacht hat, von Präsident Menem bis Präsident Kirchner und allen Präsidenten dazwischen, ist ihre Verantwortung, einem Attentat zu vertuschen. Es gibt niemanden, der wegen dem Attentat gegen das jüdische Kulturzentrum AMIA zur Verantwortung gezogen wurde. Das Gericht, das sich mit allen Beweisen beschäftigt hat, hat dieses Ergebnis nicht in Frage gestellt. Die Verantwortlichen sind unbehelligt geblieben und der Staat hat sich aus seiner Verantwortung gestohlen.
Den Angeklagten, unter ihnen 15 Polizeibeamte, wurde vorgeworfen, als lokale Helfershelfer an der Aktion beteiligt gewesen zu sein. So soll Juan José Rivelli, der damalige designierte Nachfolger des Polizeichefs von Buenos Aires, den Wagen besorgt haben, in dem die Autobombe explodierte. Der Kleinkriminelle Carlos Tejeldín, der über beste Kontakte zu korrupten Polizeikreisen verfügte, soll das Tatfahrzeug ausgerüstet und eine Woche vor dem Anschlag einer Gruppe von Polizisten übergeben haben. In wessen Auftrag die Angeklagten tatsächlich gehandelt haben, blieb jedoch stets eine offene Frage. Nicht nur deshalb gibt es bis heute nur Spekulationen darüber, wer hinter der Tat steckt. Tejeldín und den anderen Verdächtigen mutete stets der Ruf an, lediglich Bauernopfer zu sein. Sei es für die mutmaßlichen islamistischen Drahtzieher, sei es für ihre mächtigen argentinischen Helfer. Nach den Freisprüchen haben die Richter neue Ermittlungen angeordnet. Laura Rinsberg verspricht sich davon aber nichts.
Die Justiz des Staates hat sich damit disqualifiziert. Zukünftige Urteile, die sich aus möglichen zukünftigen Ermittlungen ergeben, werden so enden, wie dieses historische Urteil geendet hat. Dieses Urteil, das als gerecht bezeichnet wird, endete mit Straffreiheit.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.